Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Die PDC-Saison hat ihren ersten Champion in diesem Jahr und der lautet Stephen Bunting. In Bahrain setzt er sich ja nicht die Krone auf, sondern die goldene Palme und ist damit im dritten Jahr der Austragung dort der dritte unterschiedliche Sieger. Damit herzlich willkommen bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Heute zum ersten Mal in diesem Jahr wieder mit einer Kompaktausgabe und dazu begrüßt euch ganz herzlich Moritz Kethner. Ich habe an meiner Seite dabei Benny Scherb. Grüß dich, Benny.
Ja, moin Moritz. Die Folgen werden wieder kompakter, aber kompakter bedeutet ja meistens nicht, dass es weniger Inhalt ist, ne?
Genau, denn zum Bahrain Darts Masters gesellt sich dann auch das erste Wochenende auf der Challenge Tour dazu. Klar ist World Series nicht immer das, was wir hier in aller Tiefe besprechen wollen, aber zum Jahresauftakt kann man das zu Beginn mal machen. Ihr kennt soweit das Spiel Shortleg, ja, das ist seit eh und je der Name von diesem Podcast und wenn da so ein Kompakt dazukommt, dann eben wird die Folge ein bisschen kürzer. Wir haben das mal ja entzerrt gehabt, um so ein bisschen die großen Major-Folgen frei zu halten, dass die live gehen können, dass die ausführlich vorschauen und Analysen betreiben können. Und ja, deswegen gibt es diese Kompaktfolgen, um von den Pro-Tours, Development-Tours, Challenge-Tours dieser Welt zu berichten. Und ich sage das deswegen jetzt so deutlich, weil wir das in diesem Jahr dann auch wieder auf den diversen Podcatchern kostenlos anbieten werden. Wir hatten das ja mal für eine kurze Zeit dann jetzt auch nur bei YouTube dann kostenlos und wer sich dann entsprechend ein Abo bei Patreon oder Spotify geholt hat, also das ab diesem Jahr Shortleg kompakt auch für euch wieder überall auf die Ohren, also wer die Bilder nicht mehr ertragen konnte, der kann jetzt auch wieder normal Spotify, RTL Plus oder wie sie alle heißen, im normalen Podcast-Format genießen. Das erstmal zum Einstieg und ja, dann springen wir ins Bahrain Darts Masters heute. Das ist der Auftakt für unseren Fahrplan. Challenge Tour Turniere 1 bis 5 waren. Das ist ja immer spannend. Wer hat es bei der Q-School nicht geschafft, aber kann dann direkt bei der Challenge Tour sich vielleicht in Stellung bringen. Und ja, blicken zum Ende nochmal kurz raus. Das zweite World Series Event, das Dutch Darts Masters, wirft seine Schatten voraus. Und ja, vielleicht ein kurzer Blick dann, wie die nächsten Wochen hier laufen. Bahrain Darts Masters, ich hatte es eingangs gesagt, gewinnt Stephen Bunting. Ja, und das muss man sagen, eindrucksvoll. Er schlägt nämlich nach Nitin Kumar dann drei weitere Gegner, die auch in der Premier League treffen, mit Chris Doby, Luke Humphries, Gervin Price. Und das auch alles jeweils mit Top-Leistungen. Also, ja, was soll man sagen? Stephen Bunting hat sich hier nochmal nach seiner Premier League-Nominierung in Top-Verfassung gezeigt.
Ja, absolut. Darunter eben dieser Decider, den er gegen Luke Humphries, gegen den Weltmeister von vor 2 Jahren sind es ja jetzt, oder vor einem Jahr, im Halbfinale holen konnte. Ja, und davor gab es ja dieses 6:0 gegen Chris Doby. Also da wurde er wirklich gar nicht gefordert gegen den Premier League-Spieler, der selbst nur 85 spielte. Und Bunting spielt trotzdem die 111. Also wirklich stabil. Letztes Jahr hat es mit dem Masters-Sieg angefangen, das Jahr. Jetzt geht es ein bisschen früher los mit dem Sieg, ja jetzt bei den Bahrain Darts Masters für ihn. Also es sieht wirklich vielversprechend aus aktuell.
Ja, das ist der zweite TV-Titel in der Karriere des Stephen Bunting bei der PDC, also der Masters-Titel im letzten Jahr war da so ein bisschen der Auslöser. Ja, gucken wir hier in das Finale rein, dann sehen wir dort einen Gervin Price, auf den kommen wir ja mit Sicherheit anders noch zu sprechen hier, was das Turnier betrifft, aber dieses 8:4 am Ende, klar, beide kommen nicht so recht weg, aber ja, ich weiß nicht, wie du es dann verfolgt hast, aber hatte auch Bunting die besseren Momente auf seiner Seite.
Ja, ganz genau. Also am Ende war das Finale dann eine relativ deutliche Sache. Price hatte, man hatte das Gefühl, gegen Ende raus hat er seine Körner verschossen. Auch der hat ja zwischenzeitlich wirklich sensationelle Darts gespielt. Unter anderem eben natürlich in der Partie, als er Luke Littler mit 6:2 geschlagen hat. Aber ja, alles in allem ein Finale, glaube ich, der zwei verdienten Finalisten in diesem Turnierverlauf. Und ja, am Ende ist es Stephen Bunting, der absolut zu Recht auch diese, ja, vielleicht sogar die schönste Trophäe im PDC, auf dem PDC-Circuit holt. Ich weiß es nicht.
Ja, ich bin ja mal auch so diese Ausgefallenheit bei Trophäen, es schlägt um sich, aber als ich das erste Mal gesehen habe, hatte ich die nicht gesehen, wie die jemand in der Hand trägt. Das ist ja auch, sag mal, irgendwie so ein halber Meter, wurde dann irgendwo gestand, da ist das Ding groß, also das musste auch erstmal in die Luft halten, diesen Stab. Aber ja, wenn wir aufs Aufs Sportliche kommen ja in diesem Finale, genau, kommen beide nicht so recht weg, aber fand schon Bunting, der dann 65 und 85 mit dem letzten Dart checkt, zieht dann den 11 und 12 Darts davon und Price, der nochmal die 148 auf der Hand hat, das war noch so ein letzter Moment, wo das Spiel nochmal kippen kann, da hätte er auf 5 zu 6 stellen können, aber da war es dann schon gelesen. Ich finde auch, das Halbfinale ist sicher dann das spannendste Spiel des Turniers gewesen, denn am Ende kann man ja auch sagen, Humphries hätte hier durchaus auch am Ende der Sieger sein können, lag schon 6 zu 4 vorne und ja, hat dann einen Matchstart auf 78 Rest, aber lässt dann so ein bisschen die Tür auf, lustigerweise, aber dann kommt auch Bunting, ne? 140, 177,
Ja.
checkt 24 und ja, braucht dann im Decider sogar einen 12er, weil Humphries nach 9 Darts auf 46 steht. Das ist schon aller Ehren wert, was da Bunting zum Ende rausgemacht hat. Vielleicht, wenn wir es von vorne angehen, das Turnier nochmal, dann ja, gab es nur diesen einen großen Schock. Paolo Nebrida schlägt Rob Cross mit 6 zu 3. Ich habe mir aufgeschrieben, 14% Doppel bei Rob
Ja.
Cross.
Ja, genau. Ich glaube, 22 Darts auf Doppel bekommen, drei am Ende nur reinmachen können. Ich glaube, ja, das war nicht der Start, den sich Rob Cross in dieses Jahr gewünscht hatte. Nebrida natürlich auch kein sonderlich schneller Spieler, aber das bringt ja einen Rob Cross, der selbst nicht der Allerschnellste ist, normalerweise nicht aus der Fassung. Ja, und am Ende ist es dann, ja, wie gesagt, Nebrida, der als einziger der asiatischen Qualifikanten sich hier durchsetzt. Trotzdem, also ich glaube, ich würde diese Partie oder dieses Turnier jetzt auch für Cross nicht zu hoch hängen. Wir wissen natürlich, er ist als Nummer 4 der Welt auch gesetzt bei der Premier League. Aber ja, wie gesagt, ich würde das nicht zu hoch hängen. Aber dennoch, gerade wenn wir die anderen Partien gesehen haben, wie deutlich auch eigentlich jede einzelne dieser Partien war, war das durchaus am Ende sehr überraschend.
Man kann ja auch bei Cross gibt es das ja immer mal wieder irgendwie, dass solche
Absolut.
komischen zähen Spiele dabei sind. Das bin ich dann auch so ein bisschen passt zu unserer Antipathie gegenüber der World Series, dass es dann mit so einem Spiel losgehen darf irgendwie, ne? Aber das würde ich auch so sehen wie du. Haben dann, genau, eigentlich insgesamt die Asiaten wahrscheinlich so, wie man sie erwarten konnte. Price gegen Lok Yien Lee mit einem 6 zu 3. Stephen Bunting gegen, finde ich, gut aufgelegten Nitin Kuma, den kann man hier ruhig mal erwähnen, mit einem Schnitt über 90, gewinnt 6 zu 2. Die beiden, ja, Auserwählten aus Bahrain, die es durch den Qualifier gespielt haben, Basil Mahmoud, Abdullah Said, die kriegen beide ein 6 zu 0 vor die Füße von Doby und Humphries. Littler gegen Iligan haben wir schon mal beim Grand Slam gesehen, geht wieder an The Nuke und Alexis Toledo unterliegt ebenfalls mit 3 zu 6 gegen Peter Wright, der sich da so ein bisschen ja, durchgewurstelt hat, bevor er dann 15, 13, 11 mal so einen kurzen Blitz spielt, zum Abschluss auch noch 160 checkt. Das waren so Momente, wo dann auch irgendwo ja, sich die Topstars durchgesetzt haben. Abschließend noch erwähnt, Zhao Zhenzong verliert 2 zu 6 gegen Nathan Aspinall, auch irgendwie, ja, das will mich so der einzige Spieler, da kann man sich vielleicht noch aufhalten, wo ich so irgendwie wo man vielleicht gewartet hat, das ist der einzige gute Chinese, den man aktuell aufbieten kann, aber der ist so ein richtiger Bühnenspieler, wurde aus ihm noch nicht, ne?
Nee, genau. Also immerhin hat es mittlerweile mal gereicht, dass er einen Satz bei der WM gewinnen konnte, glaube ich. Aber ja, so richtig hat er es auf die Bühne noch nicht bekommen. Wenn man dann immer mit einem Auge auch natürlich durch Short Leg Kompakt, immer mal in diese Asian Premier League reingeschaut hat, das war ein anderes Niveau, was der da auch über weite Strecken gespielt hat. Deswegen echt schade, dass er es da noch nicht so richtig auf die große Bühne bekommen hat. Genau, sonst hatte ich mir noch aufgeschrieben, Alexis Toilo, der noch langsamer war als bisher, wenn er mal auf der Bühne gespielt hat sich dann hat dann auch wirklich mal sich 6 Darts Zeit genommen und sie durch die Luft geschmissen, in Anführungszeichen. Also das hat die Partie natürlich auch noch ein bisschen mehr kaputt gemacht. Genau, und ja, zwischen Said und Humphries waren am Ende übrigens ganze 40 Punkte im Average, was, glaube ich, auch noch mal ja, die Konkurrenzfähigkeit der Bahrainer, ohne jetzt hier respektlos sein zu wollen, zeigt. Mahmoud, man kennt ihn, glaube ich, mittlerweile als besten Mann aus Bahrain, hat ja auch schon das ein oder andere WDF-Turnier in der Region mitgespielt, ist da immerhin im 70er-Bereich regelmäßig, aber ja, beide eben am Ende doch wieder ohne Leck gewinnen. Und damit bleibt Abdul Nasser Yusuf der einzige Bahrainer, der bisher ein Leck auf der World Series Tour einfahren konnte.
Ja, aber das passt dazu, dass bei wem war Paulo Nebrida? Der hat als zweiter Asiate überhaupt erst ein Sieg auf der World Series einfahren können. Fand ich total spannend, als
Ist
ich das
verrückt,
gelesen
ja.
habe, weil man das ja irgendwie schon erwartet hätte. Aber gut, die PDC hat sich aus Tokio, Shanghai, da haben sie sich ja relativ frühzeitig im Rahmen der World Series rausgezogen und sind auch seit Corona dann nicht wieder zurückgekommen dahin. Bei ja, Mammut und Said schließt sich auch der Kreis, dass man damals ja in Dubai auch keine Starter jetzt von vor Ort dabei hatte. Da schließt sich auch der Kreis zum Sieger, denn Stephen Bunting, der hat auch Dubai Darts Masters schon mal gespielt, also der kennt das, da in der Ecke auf der World Series zu spielen. Und ja, hat jetzt sein zweites Finale auf der World Series gespielt. Sydney Darts Masters war auch schon mal in seinem ersten Jahr bei der PDC dabei. Und da lag dann gegen Phil Taylor. Und ja, vielleicht noch vom Finaltag so ein paar Überblicke. Humphries, der Espinel 6 zu 5 schlägt, das ist ein absolutes Top-Match gewesen. Beide mit einem Schnitt über 100. Also da in dieser Viertelfinal, ja, Session hätte ich fast gesagt, aber waren ja nur die 4 Spiele, da ging es dann plötzlich ordentlich ab. Also Humphries, der eine 160 da checkt, dann das Rebreak wieder von Esp zum 5 zu 5, der dann einen Matchstart hat. Und Humphries checkt 123 auf der Doppel-9. Also auch der hatte Momente wieder dabei. World Championship-like. Bunting mit der 111 im Average beim 6-0 gegen Doby. Also da war nicht nur die Gegenwehr von Doby, sondern dann auch ja, ein Bunting, der irre gut war. Und ja, es blieb dann nicht bei diesem 111er Average, was das Top-Spiel des Tages war, denn Gervin Price spielt hier einen 115er Schnitt gegen Luke Littler. 6 zu 2. Eigentlich fehlte nur der 9 Data.
Ganz genau. Und zweimal war es ja knapp. Ich meine, einmal gab es die 6 Perfekten, dann gab es nochmal die 8 Perfekten, auf der Doppel-12 scheiterte dann Price. Aber ja, dieser Gervin Price, den wir an diesem Wochenende gesehen haben, oder den wir dann auch über Teilstrecken dann auch bei der WM gesehen haben, der macht endlich wieder Spaß. Und man merkt so diesen Hunger plötzlich wieder in diesem Waliser, der auf der Bühne auch wieder emotionaler agiert, habe ich das Gefühl. Und so langsam sieht man es eben auch an den Spielen, dass er wieder Bock hat. Jetzt hat er Littler geschlagen. Ich glaube, das hat jetzt auch echt noch mal, auch jetzt mit der Premier League natürlich im Nacken, sicherlich auch noch mal ein bisschen, naja, ihn ein bisschen motiviert jetzt auch für die nächsten Wochen. Also da kommt einer gerade wieder in Richtung Top-Niveau, kann man, glaube ich, sagen.
Ja, nimmt dann gegen Peter Wright das 7 zu 4 im Halbfinale mit. Das war jetzt nichts Überragendes, aber dieses Spiel gegen Littler, das war,
Genau, klar.
ja, Wahnsinn. Checkt auch irgendwie alles weg. 110, 90 in 2, 67 in 2. Da kein einziges Problem aufkommen lassen. Witziger an diesem neuen Data-Versuch war ja auch noch, dass er das Leg verliert. Und nicht, weil er dann, wie so oft, dann es nicht aufräumt, sondern weil Littler wirklich den 12-Data spielt. Checkt 72 Punkte. Wo man ja auch denkt, ja, jetzt kann das Spiel sogar in die andere Richtung gehen, obwohl Gervin Price am Limit spielt, aber zack, 11 Data zum 5 zu 2 nochmal dazwischen gehauen. Das passte dann, und ja, komplettieren jetzt das Ergebnis, vorlesen sozusagen mit Nebrida gegen Peter Wright, der 4 zu 6 am Ende verliert. Passt da auch irgendwie, dass Wright mit 6 aus 28 mächtig Trouble hatte. Ach, so ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben, philippinische Rede Adams bei Paulo Nebrida, dass das irgendwie so ein Spielertyp ist, der andere schlechter spielen lässt, ohne jetzt was Großes dafür zu tun, aber bei dem ich das irgendwie beobachte. Natürlich jetzt die WM im
Interessant.
Kurzzeitgedächtnis drin. Ja, weiß nicht, kann man mal machen, so ein Take, oder? Also.
Ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Und bei Wright muss man auch wieder sagen, also von der Effizienz her, in zwei Spielen kein A-Game, wahrscheinlich nicht mal das B-Game zeigen müssen und trotzdem eben sich in dieses Halbfinale durchgespielt. Also das waren verhältnismäßig einfach verdiente 10.000 Pfund an diesem Wochenende für Wright. Aber muss man auch dazu sagen, jeder Sieg ist für sein Selbstvertrauen und für diesen Peter Wright aktuell wichtig nach dieser guten WM. Und ich fand es auch gut, dass er gesagt hat, Stichwort Premier League, wo wir gleich ja wahrscheinlich auch noch ein Wort verlieren, dass er ja auch nochmal in einem Interview gesagt hat, hätte er tatsächlich eine Einladung zur Premier League bekommen, wahrscheinlich hätte er sie abgelehnt, aufgrund der aktuellen Situation und des Vorjahres. Also, ich habe das Gefühl, er lernt gerade so ein bisschen.
Ja, aber wunderbare Überleitung, weil ich wollte auch sagen, dass Wright ja eben einer ist, der nicht bei der Premier League dabei ist. Aber wir haben natürlich jetzt hier einige Duelle. Das ergibt sich aus der Natur der Sache, dass eben hauptsächlich die Premier League-Spieler hier eingeladen werden. Da gibt es dann, wenn dann, irgendwelche Urlaubspläne oder so, die dazwischen kommen. Aber ist schon spannend, dass wir eben einen Bunting sehen, der das Turnier gewinnt, einen Price, der auch irgendwie, ja, ein Thema war, wird er nominiert oder nicht, der hier das Finale erreicht, einen 115er spielt. Aber es gibt schon ein paar Tendenzen, dass man sagt, jo, die Spieler, die es jetzt irgendwie auf der letzten Schiene nicht über die Top 4 reingeschafft haben, die zeigen hier auch was, womit man hoffentlich in der Premier League dann auch Spannung erlebt.
Ja, also gerade, wenn man jetzt tatsächlich auch auf die Top 8 guckt, bei einem Espinel hatten ja durchaus auch viele Fragen, ein Fragezeichen jetzt vor dieser Premier League. Und ich muss sagen, wir haben ja auch viel darüber geredet im Laufe der WM, dass da auch viel Glück bei der Auslosung dabei war und er nie so richtig sein höchstes Niveau spielen musste, um so weit zu kommen. Aber ich glaube, er hat jetzt auch nochmal gezeigt, dass ihm diese Weltmeisterschaft und diese paar Siege auch echt noch ein bisschen geholfen haben. Und ja, hat ein gutes Turnier gespielt. Am Ende, wenn es auch nicht so weit ging, wie gesagt, diese Top-Partie gegen Humphries zwar verloren im Viertelfinale, aber der wird da das Beste mitnehmen. Price hast du schon angesprochen. Doby und Cross sind natürlich so die nach Bahrain die kleinen Fragezeichen, aber wir haben schon gesagt, nicht zu hoch kochen. Es sind noch ein paar Wochen auch bis zum Premier League-Start. Dementsprechend ganz genau.
Nehmen wir da noch so einen kleinen Abschlusseffekt mit rein, wie er da zu Rakel. Also Bunting hat jetzt 39 seiner letzten 51 Spiele gewonnen. Das ist seit Oktober dann der beste Wert nach Luke Littler. Also das ist der heiße Mann der Stunde, wo man ja auch sagen könnte, yo, Masters Triumph im Januar, und das hat ihn irgendwie so ein bisschen durch die, nee, Februar war es letztes Jahr sogar, meine
Februar,
ich,
ja.
hat ihn so ein bisschen durch die Saison getragen. Ja, Pustekuchen. Also das ist jetzt auch seit 3 Monaten allerhöchste Schiene von Stephen Bunting. Bei Price hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, das ist jetzt sein 29. Average über 110 gewesen. Also, das haben Van Gerven, Anderson, Taylor. Dann endet diese Liste. Verdammt, ich habe es verpasst, das als Trivia-Frage zu verbauen. Ist egal. Ich habe es mir gar nicht so aufgeschrieben, aber es lädt mich gerade so ein, wo ich drüber lese. Aber hätte Benny natürlich gewusst.
Bestimmt.
Damit schließen wir dieses Kapitel World Series fürs Erste, kommen am Ende der Folge und machen da nochmal einen Rahmen drum, aber gehen jetzt rüber zur Challenge-Tour. Und ja, das ist ja immer das Spannende, weil die Q-School ist vorbei, die Tourkarten sind verteilt und jetzt sind da Spieler, die es besser machen wollen, die vielleicht sich über die Challenge Tour dann im nächsten Jahr die Karte holen wollen. Es gibt ja auch WM-Plätze, Grand Slam-Plätze und so starten wir dann in dieses erste Wochenende rein. Und da wir starten mit einer unglaublichen Geschichte, ich denke, wir fangen von vorne an. Turnier Nummer 1, das geht an Bo Greaves und Bo Greaves, ja. Ist eine der wenigen Frauen, die erst nach Noa Lind-Verleuven, die ein Challenge-Tour-Event gewinnt. Und jetzt kommt es, die erste überhaupt, die in allen 9 Spielen im Average nicht einmal unter 90 Punkte rutscht. Ja, Weltklasse-Leistung.
Ja, Hut ab. Also ich glaube, Adrian Geiler hat heute in seinem Reel gefragt, ob es gerade einen besseren Non-Tour-Cardholder als Bo Greaves gibt. Und es ist eine gute Frage. Auch die Q-School war ja tatsächlich über weite Strecken echt verdammt stark. Da hat nicht viel gefehlt, spielerisch. Und ja, dass sie da jetzt hier auch so ansetzt auf der Challenge-Tour und auch die großen Namen der Challenge Tour, wie eben dann auch einen Stefan Belmont hier im Finale dann 5-4 schlägt. Das war wirklich großes Kino. Das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt ist eben wieder die große Frage, wie jetzt auch natürlich dann vor der PDC-WM, nimmt sie die Einladung dann auch zur Pro Tour an, weil sie natürlich nach diesen 5 Turnieren Nachrückerin Nummer 1 sein wird. Sie ist eben auf Platz 1 dieser Challenge Tour Order of Merit nach diesem ersten Wochenende. Und naja, Dom Taylor wird nicht mitspielen, weil er eben ja noch gesperrt ist. Dementsprechend wäre sie eigentlich sicher dabei. Aber ja, dazu erst später. Greaves auf jeden Fall die Person des Wochenendes.
Gerade so in den Notizen alles gedanklich
So
hoch und
kennt man
runter
mich.
schieben. Aber das ist so. Ja, was für die Zahlen-Nerds. Das erste Spiel gegen Patrick Quinn war super. Das sind 3000 Punkte in 100 Darts gewesen. Das ist genau 90 Punkte. Sonst wäre hier meine Aussage gar nicht aufgegangen. Und das kommt dann nur zustande, wenn man sich in dem Leck, dass man verliert, 6 Punkte Rest lässt. Also, das ist dann eine wunderbare Geschichte. Lustigerweise, ich habe irgendwo gesehen, ich weiß nicht, was. Unter Buchner war der am gleichen Tag irgendwie auch einmal glatt auf 90 kam. Irgendwie, das war die Zahl, die ich mir so gemerkt habe. Aber ja, die Gegner, hast du eben auch schon gesagt, Alexander Merckx, Julian van der Velde, ehemaliger Tourcard-Holder. Michi Unterbuchner musste im Halbfinale dann glauben und Stefan Belmont dann erst im Finale. Mit dem können wir vielleicht anfangen, weil wir den am Ende dann auch nochmal haben. War zunächst mal ein Turnierpferd, was so hochsprang, wie es musste, die ersten 4 Runden, aber trotzdem dadurch nie mehr als 2 Lecks abgegeben, bevor dem Achtelfinale Louis Pride ein Matchstart gegen ihn verpasst und er mit einer 86 kontert. Und dann, ja, geht es ja echt ab gegen Damian Mohl, geht der Average auf 96 hoch, im Halbfinale gegen Tommy Lischmann auf 106. Ja, und im Finale dann sind es 5 Matchstarts, die ihn eigentlich als ersten Challenge-Tour-Sieger verhindern. Trotzdem, ne, was für ein Tag von Stefan Belmont.
Absolut. Also das ist wieder der Challenge-Tour-Belly, den wir eigentlich kennen. Ne? Das ist auch wieder so schade, dass es wieder nicht bei der Q-School gereicht hat, weil das ist auch so ein Phänomen, was sich jetzt auch über ein paar Jahre schon durchsetzt. Ne? Er spielt keine schlechte Q-School oder schafft es auf jeden Fall nicht, sich die Tourcard zu holen. Und dann spielt er so ein sensationelles Jahr meistens wieder auf der Challenge-Tour. Das war mein erster Gedanke nach diesem Wochenende und auch nach diesem ersten Turnier von Belmont direkt nach der Q-School. Du hast schon richtig gesagt, also im Turnierverlauf Stück für Stück gesteigert. Du siehst halt wirklich so, wie die sich diese Averages immer höher der Ü90 an nähern und dann auch drüber gehen und dann eben als Highlight diese 106, die du schon angesprochen hast, gegen Lischmann. Ja, am Ende ist es nur ein Leck, was Greaves und Belmont getrennt haben vom Titel im ersten Turnier und ja, trotzdem direkt natürlich großen Boden gut gemacht und sich auch da als Schweizer wieder in die erste Reihe gestellt für die Pro Tour womöglich.
Wenn wir das Thema Non-Tourcard-Holder aufmachen, dann kann man, finde ich, auch von Belmont als dem besten deutschsprachigen
Ja.
Non-Tourcard-Holder aktuell sprechen. Das ist einfach der, der auf der Challenge-Tour konstant die Leistung bringt. Ich ja, hoffe mal, Next Gen, mal gucken, wie sehr es in diesem Jahr angeht, wo jetzt nur noch die Quali über die Next Gen in die Super League führt, dass dann vielleicht Stefan Belmont auch also eine Chance hat, der erste nicht-deutsche Spieler zu sein, der die Super League dann auch als Weg zur WM nutzen kann, wenn es nicht hier sogar über die Challenge Tour klappt, wenn wir am Ende die Rangliste nochmal aufmachen. Ja, genau. Also Finale lag er 4-2 vorne, dann kam man nicht mehr ganz ins Scoring, aber wie gesagt, dann, wenn man sich auf solche Momente versteift, dann vergisst man meistens, was da vorher so alles passiert ist. Kommen wir dann im fünften Event des Turnierwochenendes nochmal drauf. Anderer Schweizer, Marcel Walpen, Achtelfinale, hat auch schon eine starke Q-School gespielt und das setzt sich jetzt fort.
Ja, ganz genau. Das war jetzt noch nicht die Konstanz in diesem Wochenende von ihm, aber mit diesem Achtelfinale hat er auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht und hat auch wieder gezeigt, dass er ein paar größere Namen schlagen kann. Das war ja ein solides Turnier von ihm. Und was mir noch aufgefallen ist, um nur noch mal einen Namen reinzuwerfen, wir müssen natürlich die fünf Turniere rennen, ich weiß. Ich wollte nur noch mal Mervyn King erwähnen, der im Turnierverlauf im Achtelfinale mal eben einen 110er Average spielt. Über Graham Hall. 5-0 schlägt er den, um ins Viertelfinale einzuziehen mit einem 110er Schnitt. Also der hat es offensichtlich böse genommen, dass er die Tourcard verloren hat.
Wir haben auch Daniel Klose, der es auch böse genommen hat, aber noch zumindest zu Beginn des Turnierwochenendes ein bisschen Anlauf braucht oder ja auch immer wieder eigentlich auch ein konstanter Mann ist, aber wo die Auslosung dann auch manchmal nicht ganz mitspielt. Hier jetzt aber zumindest mit Arno Merck zusammen im Preisgeld gewesen. Sprich auch über das zweite Event wahrscheinlich ein bisschen drüber, weil auch da ist nur Daniel Klose im Preisgeld gewesen. Also aus deutschsprachiger Sicht ging dann der Freitag ziemlich schnell zu Ende. Da konnte man Dart Connect dann sehr eilig zuklappen. Aber wir haben einen neuen Namen. Carl Snyd ist Turniersieger. Ich muss zugeben, also ja, Q-School irgendwo was gesehen. Spielt jetzt hier einmal einen Schnitt von 107, aber sonst nicht so auf dem Zettel gehabt.
Ja, das ist auch eine kuriose Persönlichkeit, weil, naja, pro Sieg bekommt man 2500 Pfund und am restlichen Wochenende in anderen vier Turnieren hat Snyd tatsächlich nur 75 Pfund eingespielt und sich mit diesen 2500 Pfund ja mal eben auf diesen dritten Platz in der Challenge Tour of Merit nach fünf Turnieren gesetzt und nochmal auch diese Perspektive des Preisgelds einschätzen zu können, wenn man tatsächlich mal so ein Turnier gewinnt und was das ausmacht. Ja, aber gutes Turnier von ihm. Auch sehr, sehr konstant, würde ich jetzt mal sagen. Da war einiges im oberen 80er, knapp 90er-Bereich dabei. Auch mal ein 100, was war das, ein 107er Average hier beim Whitewash über Rhys Colley in den letzten 16. Ja, auch ein Name, den ich so noch nicht gehört habe. Aber ja, auch ein Finale aus England, was man so nicht auf dem Schirm hätte.
Ja, also das ist die Challenge-Tour. Also man hat auch
Ja.
nach dem ersten Tag, glaube David Schlichting hat es auf X gepostet, dass dann am zweiten Tag irgendwie aus der ganzen Top 16 der Rangliste haben es zwei Leute in die letzten 32 geschafft. Wo man sich so fragt, so ja, also da kommen dann echt Leute aus den hinteren Bereichen der Rangliste nach und man weiß nicht, wie kommen die da hin. Ja, und hier dann eben Carl Snyd, Toby Lischmann, gut im Halbfinale, Kevin Burness, Jeffrey Sparidan, das sind dann schon Namen, die man auch schon mal mit Tourkarten gesehen hat. Und damit machen wir diesen ersten Tag dann zu. Und am Samstag geht es dann genauso weiter, wie am ersten Tag. Beau Greaves gewinnt das erste Turnier. Und ich muss sagen, das am ersten Tag war schon die Ausgeburt an Konstanz, aber das war ja noch mal eine Schippe drauf von Bo Greaves.
Ja, das war Pro-Tour-Leistung. Und mit dieser Leistung kommst du mit Glück auch tatsächlich mal auf der Pro-Tour in den Finale. Also das war Hut ab. Zwei Averages oder also, da war so viel rund um die 100er-Marke. Also erst kämpft sie sich da in der zweiten Runde oder in der dritten Runde ist es dann ja für sie. Die zweite Runde war es in den letzten 128 durch einen Decider gegen den Finalisten vom Vortag, Tommy Lishman, 5-4, der selber 100, 203 spielt. Muss sich dann nochmal durch einen Decider kämpfen in der nächsten Runde und spielt dann im Achtelfinale nochmal ein 106er Average gegen den Portugiesen Luis Camacho. Ja, und danach war alles um die 100er-Marke, ne? 5-2 John O'Shea, den ehemaligen World Masters Champion, geschlagen. 5-1 Jimmy van Schie geschlagen, den alle natürlich vielleicht sogar als ersten Namen bei der European Q-School auf der Liste hatten. Und dann 5-0 als Whitewash im Finale gegen niemand Geringeren als John Henderson, wieder mit einem 102er-Schnitt. Wahnsinns-Performance. Ich habe auch schon gelesen, weil du den Namen Schlichting schon erwähnt hast. Der hat auf Twitter auch ist eine Wette eingegangen, dass Bo Greaves in ihrem ersten Jahr auf der Tour, wenn sie alles mitspielen könnte, sofort die Top 64 attackieren würde. Und ich kann da nichts anderes als mitgehen.
Und vor allem das Spannende ist, jetzt können wir das Thema ja ruhig aufmachen, denn es war nach diesem zweiten Turnier noch nicht klar, aber spätestens nach dem ja, vierten Turnier dann am Samstag
Ja.
war klar, dass sie die Rangliste als Nummer 1 beenden wird. Du hast Dom Taylor schon genannt, der weiterhin suspendiert ist und die Pro Tour, die geht halt am 10. Februar los. Also das
So
ist
ist
jetzt der
es.
Stand, mit dem die Leute da nachnominiert werden. Bo Greaves wird dabei sein und ganz ehrlich, wenn jetzt nicht Stefan Belmont-Seitner was gewinnt, nochmal, sind ja auch die Namen, die wechseln sich so sehr durch auf der Challenge Tour, dass du mit zwei Siegen auch erstmal richtig Futter gesammelt hast. Dann kann die durchaus die ersten 6, 7 Wochenenden vielleicht Pro Tour schon mal mitspielen. Und es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir nicht mit Conor Scott und Wesley Plaisir die Beispiele, dass es darüber auch die WM-Qualifikation geht. Das ist einfach in einer Zeit, in der jetzt vielleicht auch gerade bei den ersten Events steht vielleicht nach der Q-School noch nicht bei jedem fest, so, oh, da kriegt das mit dem Arbeitgeber geregelt, ich lasse mal vielleicht die ersten Events aus, wie wir es meinetwegen letztes Jahr bei Tim Wolters gesehen haben, so, wo dann vielleicht noch ein paar Sachen zu regeln sind, wo der 10. Februar vielleicht ein bisschen zu engel ist. So, dann kann sie selbst mal auf Platz 2, 3 abrutschen, da haben wir immer die Nachrücker gesehen. Also, das erste Wochenende ist so wichtig, das sagen wir auch immer wieder, weil eben die Rangliste zurückgesetzt wird und dann kann Bo Greaves in meinen Augen die ganze Tour spielen. So.
Ja, womöglich. Also zwei Titel, das ist eine stabile Grundlage und ja, wenn sie es denn will, dann wird sie alle Möglichkeiten bekommen, dies Jahr womöglich.
Dann haben wir noch ein Achtelfinale für Stefan Belmont, der ja auch wieder seine Leistung bringt. Kevin Troppmann. Auch zweites Achtelfinale bei dieser Challenge-Tour. Wir haben Arno Merk und David Schlichting in den letzten 32 und dann Daniel Klose, der ja in der letzten 64 dann gegen Arno Merk ausscheidet, weil der 96er Schnitt unterwegs ist. Also ich werde mir da vielleicht besonders aufgefallen ist, aber das so die Ergebnissicht der Deutschen an Turnier 3.
Sonst hätte ich, glaube ich, keine großen Namen mehr. Wir hatten eben ein deutsch-deutsches Duell zwischen Troppmann und Schlichting noch in den letzten 32 in den Punkten. Das war auch, glaube ich, ganz, ganz nett und auch Schlichting mit einem guten Tag hier. Genau, sonst war es das, glaube ich, mit den Highlights.
War es dann leider auch für das nächste Turnier bei Unterbuchner und Merck. Die sind nochmal da vorgeprescht. Michi Unterbuchner, den habe ich irgendwie, nee, doch, hatten wir im ersten Event mit seinem
Klose.
Halbfinale. Der hatte da auch noch was, genau, Daniel Klose in den letzten 32 dabei. Und du hast Mervyn King schon angesprochen, der stand im Finale und es gibt den ersten PDC-Titel für Lucky D, Darius Labanauskas, der Mervyn King hier im Finale schlägt. Also, hatte ich jetzt auch nicht auf der Rechnung, aber klar, war natürlich immer Tourcard-Holder und hat dort nie zuschlagen können. Ja, toller Erfolg für den Litauer auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein großer Sieg für ihn. Und auch nochmal der Beweis, dass er es auch ohne Tourcard, ich meine, er wartet ja jetzt auch schon eine Ecke, immer noch kann. Ich meine, er ist natürlich einer der großen Namen der Nordic-Baltic-Tour nach wie vor. Aber naja, gut, die Challenge-Tour ist halt wirklich ein Brett, weil da eben wirklich auch Spieler zusammengelegt werden von beiden Q-Schools. Brutaler kann man ja gar nicht eigentlich in jedem einzelnen Spiel gemessen werden und sich da bis in ein Finale zu spielen, das auch gegen einen großen Namen wie Mervyn King zu gewinnen, wirklich sehr, sehr stark. Ja, aber auch sonst war der Tag ja geprägt von vielen Namen, die man kannte, ne? Also Joe Hunt und Ted Evans, die kennt man natürlich beide im Halbfinale. Und auch ein Simon Whitlock, der ja mit Mervyn King vielleicht der prominenteste Name war, die ihre Tourcards abgeben mussten, ja, schaffte es ein großer Name ins Viertelfinale. Da ging es gegen Joe Hunt dann raus. Aber ja, auch von ihm nicht nur ein guter Tag, sondern auch tatsächlich ein gutes Wochenende, ein solides Wochenende. Hat mich sehr gefreut. Bei Whitlock hat es mich ehrlicherweise auch mehr überrascht als bei Mervyn King, der bis zum Ende, glaube ich, mehr Leistung auch auf der Tour zeigen konnte. Aber schön, dass beide auch ja, erstens diese Challenge zu nutzen und zweitens auch positiv auf sich aufmerksam machen.
Da merkt man auch irgendwie, dass sie Darts nicht loslassen können. Ich war bei Whitlock auch im ersten Moment überrascht, als ich Q-School gehört habe, aber ja, der spielt
Ja.
einfach Darts, oder? Also der meldet sich da an, der spielt auch die ganze Challenge-Tour. Man sieht ja auch dann, wenn jemand von der Tour runtergeht, dann geht es bei World Seniors weiter. Also die Möglichkeiten, die sind alle da. Jemand, der dann in die Proto-Möglichkeiten gerne rein will, das ist Stefan Belmont und damit schaffen wir den Absprung auf. Das letzte Turnier des Wochenendes, ja, der Schweizer gewinnt dann endlich an diesem Wochenende, nachdem es im ersten Finale nicht geklappt hat, musste in diesem Fall dann selbst mal Matchstarts überstehen, schon im Achtelfinale von Tommy Morris, der da 6 Matchstarts im Decider liegen lässt. Und ja, in dem Fall kann dann Belly mal zupacken. Im Finale dann mit 5-1 Danny Jansen geschlagen. Und das ist ja wirklich der perfekte Abschluss aus deutschsprachiger Sicht.
Ja, und auch stark in den Tag gestartet, nur ein Leck in den ersten 3 Matches abgegeben. Das ist wirklich brutal. Genau, du hast schon gesagt, gegen Tommy Morris so richtig herausgefordert worden. Dann im Halbfinale natürlich nochmal knapp durchgesetzt gegen Aiden Kirk, ebenfalls im Decider. Ja, und dann mit Danny Jansen, ebenfalls wieder ein ehemaliger Tourcard-Holder, den er hier schlagen konnte. Starker Tag oder starkes Wochenende von Stefan Belmont, der sich damit ja auch ja, direkt hinter Beau Greaves setzt in der Rangliste und damit ja alle Chancen hat, auch wieder, wie wir schon sagten, Pro Tour zu spielen.
Die Nervenstärke hier gegen Aiden Kirk Halbfinale, das habe ich mir mal aufgeschrieben. Da liegt er auch 3-4 zurück. Und irgendwie war es so bei manchen Spielen, wo er in Führung lag, wo dann das Scoring wegblieb. Und hier halt, zack, spielt das 12-Dart-Break, als er es am meisten brauchte, lässt keinen Matchstart zu aus dieser ja, unterlegenen Position. Also, das war super stark. Und Stefan Belmont, echt der Mann, wo man auch irgendwie, ja, da beobachtet man das die ganze Zeit und hofft einfach, dass es dann auch klappt und das ist dann auch der Übergang in die Rangliste. Wir haben Daniel Klose noch mit einem Achtelfinale, habe ich mir auch geschrieben. Das ist dann auch zusammen mit Michael Unterbuchner der beste Deutsche. Die finden sich dann auf den Plätzen 23 und 27 ein. Und wir haben eben Beau Greaves vorne, Stefan Belmont auf 2, Carl Snyd auf 3, Labanauskas auf 4. Also schön die Tagessieger untereinander. Passt dann ja auch Labanauskas genauso wie Carl Snyd. Ein Turnier gewonnen, sonst nichts dabei. Das ist die Challenge Tour, wenn du da ein Turnier gewinnst. Das sind die einzigen 2.500 Pfund, die Labanauskas in der Rangliste hat. Und schon bist du auf Platz 4, obwohl du in 4 Events kein Spiel gewinnst. So macht das Leben dann Spaß aus seiner Sicht. Mervyn King, John Henderson sind in der Top 10, Whitlock auf 13. Also ja, gibt dann auch von mir diesen Wink, dass irgendwie da die alten Herren tatsächlich auf dieser Challenge Tour mitmischen wollen.
Ja, definitiv. Gute Platzierung da. Da sieht man aber auch, dass es eben verschiedene Wege gibt, um sich da vorne reinzuspielen. Also die ganz vorderen Plätzen, die werden natürlich wirklich mit den Titeln ausgemacht. Aber ein Simon Whitlock, da hat ein Viertelfinale am Ende gereicht und konstant gepunktet, dass es am Ende dieser 13. Platz ist. Und man unterschätzt mir trotzdem die Leistung von Daniel Klose mit diesem Platz 27 zwischenzeitlich nicht, weil sau konstant sein Niveau gehalten an diesem Wochenende wieder, auch an keinem Tag im ersten Spiel ausgeschieden, sondern immer ein paar Sieger auf der Habenseite. Mir wird da Klose generell auch so ein bisschen unterschätzt, weil ja, vom Niveau her ist er definitiv auch hier nicht zu unterschätzen.
Auch ein, zwei Mal was über 100 dabei, ne? Und bei Michi
Genau.
Unterbuchner, wie gesagt, da sieht man auch halt, ja, so ein Halbfinale, wie wenig das dann gefühlt bringt für so eine Rangliste, wenn das halt dann der einmalige Erfolg nur ist. Da, wir halten mal die Kategorie Dart aus aller Welt, denke ich ganz kurz. Es wurden Las Vegas Open und Classic gespielt, weil dann machen wir die Challenge Tour mal zu. Ist, denke ich, ja, auch diesem Jahresanfang geschuldet, dass wir da ein bisschen länger bleiben. Aber in Las Vegas, da gab es fast einen Doppelschlag von Rian O'Sullivan, bevor Dieter Hedman dann die verpassten Matchstarts nutzt und bei den Herren, Chris Lim und David Cameron, die beiden Sieger, die da ausgestochen sind. Da wurden auch Cricket-Events gespielt, alles Mögliche. Aber das könnt ihr auch im Newsflash dann auf daten.de sicher wieder komplett nachverfolgen. Und bei der PDC geht es dann weiter mit dem Dutch Darts Masters, also World Series Event Nummer 2. Das ist ja mittlerweile auch irgendwie guter Ton geworden, dass direkt nach der WM die Spieler schon in alle Welt geschickt werden, wobei alle Welt jetzt mit den Niederlanden vielleicht ein bisschen viel gesagt ist. Sind dann wieder ähnliches Line-Up. Michael van Gerven ist dann zurück, zusammen mit Humphries, Littler, Cross, Bunting, Price, Doby, Espinel, also quasi nur der Ersatz dann für Peter Wright, und ja, liegt dann am Dutch Darts Masters, dass es durchaus namhafter vom Line-Up her ist. Danny Noppert, Dimitri Vandenberg, Dirk van Duivenbode, Gian van Veen, Raymond van Barneveld und Jermaine Vatimena, dazu noch Kevin Dutz und Richard Veenstra. Ursprünglich vorgesehen war Mike de Decker, der aber anderweitig verpflichtet hat, also gab es jetzt nicht irgendwie den großen Streit, sondern ja, einfach Terminkonflikt, weshalb dann de Decker durch Richard Veenstra ersetzt wird. Klar, kam auch irgendwie Rufe nach Wessel Naiman an der Stelle auf, aber sicher auch ein Take auf der Weltrangliste, den man da reinnimmt und wo wir jetzt sicher im Vergleich zu Bahrain auch die ein oder andere Überraschung mehr haben werden. Also das steht dann erstmal am nächsten Wochenende auf dem Programm. Ja, und sonst kommende Tage die Asian Tour, die startet. Passt dann wieder zum Anfang der Folge, wo wir bei Dubai und so weiter waren, für Stephen Bunting. Da startet jetzt auch die Asian Tour in ihr nächstes Jahr. Und dann sehen wir ja auch da wieder, da gibt es ja einige Qualifier-Plätze für die Weltmeisterschaft, mittlerweile auch für den Grand Slam, was da so gespielt wird. Und ja, da melden wir dann uns natürlich auch nach dem nächsten Wochenende wieder mit einer Folge von Shortleg Kompakt. Dann Folge auf das Wochenende danach schon das Winamo World Masters. Das geht dann ja ab Mittwoch schon in die Quali-Runden los, bevor dann über 4 Tage gespielt wird. Also neues Format, alles Mögliche. Das ist dann sicher nächste Woche nochmal ein kurzes Vorschau-Thema, wenngleich auch dabei YouTube nochmal was extra für euch kommt. Das ist schon mal der kleine Teaser an der Stelle. Und dann gibt es sicher dann wieder eine Live-Folge mit dem Rückblick auf das Masters, den Start der Pro Tour. Das ist dann nochmal ein größerer Blog, den wir davor haben. Wie gesagt, nächste Woche seid ihr dann gern wieder kompakt mit dabei. Ich glaube, das war's dann auch für diese Folge. Ich sage erstmal dir, Benny, vielen Dank fürs Mitmischen dabei sein.
Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht wieder und wir hören uns.
So ist es. Das war Shortleg Kompakt, der daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Wir sind fürs Erste raus und wünschen euch weiter viel Spaß mit den Darts. Macht's gut. Bis dann. Ciao.